Wir haben jetzt einen ganz, ganz besonderen Gast hier bei uns, nämlich den David Kadel. Der ein oder andere kennt ihn vielleicht, weil er Buchautor ist, Kabarettist und Mentalitätscoach. Und ich zum Beispiel kenne den David Kadel schon, seit ich ein kleines Kind bin, durch die Fußballbibel, die er damals rausgebracht hat. Bin damit irgendwie groß geworden, deshalb freue ich mich ganz besonders, dass er heute hier dabei ist. Er kennt gefühlt all die Profis und Trainer und es ist ganz verrückt, von David Alaba über Thilo Kehrer, Jürgen Klopp. Und manchen hilft er da auch ganz persönlich als Mentalitätscoach und er ist ganz viel unterwegs in ganz Deutschland und bringt immer so die neuesten Stories raus mit Fußball und Glaube auch ganz besonders. Und ja, er ist heute hier bei uns. David, hi.
Haha, grüß dich. Schöne Vorstellung. Ich freue mich, dabei zu sein.
Ja, David, Fußball und Glaube, das ist ja gefühlt so ein bisschen dein Thema oder zumindest aus meiner Sicht so ein bisschen dein Thema. Mhm. Geht es denn zusammen? Gibt es so einen Fußballgott auch?
Nee, und all die Spieler, die ich seit über 20 Jahren begleite, ich habe noch keinen einzigen kennengelernt, der gesagt hat, er glaubt tatsächlich, dass es einen Fußballgott gibt. Also das ist Quatsch. Aber was all die Spieler eint, du hast ja gerade schon ein paar Namen genannt, Jürgen Klopp und Alaba und viele andere, ist, dass sie eben Fußballer sind und an Gott glauben. So, und das erste Buch, das ich im Jahr, ich glaube 2001 war es, geschrieben habe, das hieß Fußball, Gott, aber auseinandergeschrieben. Und da waren damals so die ersten Spieler, man kennt es ja sicher noch, Gerard Asamoah, C. Roberto, Kakao, die sich eben öffentlich auch bekannt haben zu ihrem Glauben. Und ich fand das total interessant und dachte, ich schreibe da ein Buch und gebe den Jungs eine Plattform, weil Fußball ist ja in Deutschland, weiß man, Volkssport Nummer eins. Und ich finde es als Christ immer schade, dass wir wenige Vorbilder haben. Also es gibt ja kaum Schauspieler, Deutsche oder Musiker, die sich irgendwie zum Glauben bekennen. Aber im Fußball hast du jede Menge davon. Und wenn die eben Vorbilder sind für viele, dann ist das doch auch ein Vorbild, dass man Christ ist, dass man seine Kraft aus Gott zieht, aus dem Glauben zieht.
Ja, David, wenn ich dich schon mal da habe, natürlich interessiert mich das extrem. Wie hast du das geschafft, an diese Stars ranzukommen?
Also auf der einen Seite war es ganz einfach, weil mein bester Freund Dirk Heinen, der war Fußballprofi in Leverkusen und durch Dirk, ich habe ihn halt bei fast jedem seiner Spiele oder so oft es ging begleitet und habe dann ganz, ganz viele Fußballer in den 90er Jahren kennengelernt. Aber auch schon bevor ich Dirk kannte, Dirk Heinen heißt er, der lebt jetzt in Irland als Bauer auf einer Farm. Der wurde noch deutscher Meister mit dem VfB Stuttgart 2007 und dann ist er in Rente gegangen. Schon bevor ich Dirk kennenlernte, habe ich so gemerkt, dass ich von Gott schon so eine Art Berufung ins Leben bekommen hatte. Ich war ein Leben lang Fußballfan und als ich Christ wurde 1991, dachte ich, jetzt schmeiße ich irgendwie den Fußball aus meinem Leben und lese nur noch Bibel und war so begeistert von der Bibel und habe die wirklich gefressen und dachte so, mein Kicker, die Zeitschrift, das Abonnement bestelle ich ab. Aber Gott hat mir relativ klar gemacht in diesen ersten Wochen, nee, das habe ich schon dir in die Wiege gelegt, damit du in diese dunkle Fußballwelt, wir kriegen ja gerade einiges damit in Katar, ne? Wie viel Korruption im Fußball steckt, wie viel Lüge, dass du da einfach als Christ auch Licht reinbringst. Und wir reden jetzt so von 1991 und damals hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich dann auch irgendwann beruflich da im Fußball als Trainer arbeiten würde.
Wie ist denn das heutzutage? Jetzt hast du ja nicht mehr deinen Kumpel Dirk Hein, der die Kontakte macht. Wie kommst du heutzutage an die Leute rein?
Also heutzutage ist es einfach von Berufswegen einfach. Ich bin oft bei Clubs eingeladen, die ich dann eben coache, die ich begleite, wo ich vor der Mannschaft stehe und habe dann da 3 Stunden lang, 4 Stunden eine ganze Mannschaft, die mir zuhört. Da geht es ums Thema, die beste Version sein von uns. Wie können wir das schaffen? Wie können wir eine starke innere Kraft haben? Das brauchst du eben im Fußball. Also Kicken ist nicht alles, sondern du musst wirklich eine starke Persönlichkeit haben. Jürgen Klopp hat das mir schon vor vielen Jahren gesagt, hat gesagt, wenn du Erfolg haben willst im Fußball, dann ist das 30% Talent, aber 70% Persönlichkeit, ob du Erfolg hast. So, und da lerne ich eben auch viele Fußballer kennen durch meinen Job, die auch auf mich zukommen und sagen, hey, Herr Kadel oder David, ich bin übrigens auch Christ, ich kenne Ihre Bücher und so kommen die auch oft auf mich zu. Und es ist irgendwie jedes Mal spannend, wenn du in so einem Club arbeitest, wer sich dann so ein bisschen outet, ne?
Das heißt, du persönlich als Mentalitätscoach, du bist jetzt drin in verschiedenen, auch größeren Fußballvereinen und gibst dort Coachings.
Genau, ja, das ist mein Job.
Jetzt ist ja die WM in aller Munde. Man liest ja gefühlt täglich irgendwelche Schlagzeilen über Katar und die FIFA und weiß nicht was.
Ja.
Wie geht's denn dir jetzt? Schaust du persönlich jetzt die WM? Hast du gestern zum Beispiel das Spiel angeschaut oder sagst du, das finde ich nicht so gut, was da läuft?
Also ich gucke schon generell die Spiele. Natürlich hat es einem die ganze Stimmung verdorben. Ich liebe eigentlich Fußball-WM und all meine Freunde vor vielen Jahren immer Panini-Album rausholen, WM-Partys organisieren, Tippliste, all das hat nicht stattgefunden, weil man hat es uns wirklich verdorben durch all diese Diskussionen, die ja zu Recht stattfinden. Ich verstehe auch jeden, der das boykottiert, sage ich, ich bin voll bei dir, aber ich selber boykottiere es nicht, weil ich finde, das Kind ist ja schon in den Brunnen gefallen, als man Katar die WM gegeben hat. Das können wir jetzt nicht ausbaden, wir Fans. Und abgesehen davon kenne ich zum Beispiel den Trainer von Manuel Neuer, der jetzt da mit dabei ist, Andreas Kronenberg oder Thilo Kehrer. Also ich kenne bei Amerika einen Spieler und bei der Schweiz, Breel Embolo. Ich habe da viele Bekannte, auch Freunde. Von daher gucke ich das einfach, um die auch zu supporten. Ich will wissen, was die da machen. Aber ich habe das Verständnis total, wenn einer sagt, er will das boykottieren, dann sage ich, ja, kann ich auch gut verstehen.
Ja, also ich meine, allein schon, dass ja hier jetzt auch so extrem diskutiert wird, ich glaube, das zeigt ja auch, dass in Deutschland das ein sehr wichtiges Thema ist, das uns beschäftigt. Generell ist ja auch die Fußball-WM, ich würde jetzt mal sagen, auch was anderes wie jetzt die Bundesliga, weil plötzlich sehe ich auch bei mir, allein schon in der Familie, ist die Oma mit am Fernseher, meine Mutter, die sonst niemals Fußball schauen wird, wahrscheinlich ist es bei dir ähnlich. Warum ist diese WM was so unglaublich Besonderes bei so vielen Leuten, die sonst eigentlich gar keinen Bock auf Fußball haben?
Ich glaube, dass wir in einer Gesellschaft leben, die wenig Emotionen zulässt. Und Menschen, Gott hat uns ja geschaffen mit Emotionen, dass wir uns miteinander freuen, dass wir feiern, dass wir das Leben genießen, dass wir auch mal laut werden und rumschreien und auch mal einen Scheiß machen. So, und irgendwie ist das Leben viel zu ernst geworden. Ich habe gelesen, wir in Deutschland Erwachsene lachen am Tag zwischen 0 bis 5 Mal im Schnitt, wir Erwachsenen. Kinder und Jugendliche lachen 200 bis 300 Mal. So, und ich glaube, Fußball weckt so eine Sehnsucht, dass man mal sagt, ey, komm, lass doch mal feiern, lass doch mal zusammen sitzen und rumschreien und Spaß haben und tippen und spielen. So die Leichtigkeit wieder ins Leben zurückholen. Wir erinnern uns ja alle an 2006, das Sommermärchen. Wie cool war das denn, dass selbst der größte Spießer hatte plötzlich eine Fahne am Auto und hatte Deutschlandfarben im Gesicht. Also das ist schon etwas, Franz Beckenbauer hat mal so schön gesagt, ja, Fußball-WM, das ist wie Ostern und Weihnachten zusammen, da freut sich der liebe Gott. So, fand ich geil. Und er hat schon ein bisschen recht. Und dieses Jahr wird es jetzt wahrscheinlich nicht so doll sein, aber ich freue mich jetzt schon, in 2 Jahren ist ja die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland, hallo. Und da gibt es spätestens dann wieder, wird auf den Straßen getanzt und Menschen vergessen mal all diese Krisen und Sorgen. Das ist ja das, was der Fußball eigentlich sehr gut kann, uns auch mal positiv ein bisschen ablenken, dass nicht das ganze Leben immer nur Krise ist.
Das heißt, die positiven Aspekte bei einer WM sind dann für dich in erster Linie diese Freiheit, die es gibt, dieses gemeinsam Zusammenkommen, dieses gemeinsam Feiern.
Ja, genau. Vor allem auch, man hat ja gesehen, Corona hat uns total gespalten. Ukraine spaltet uns total. So beim Fußball hast du dann wenigstens etwas, was dich eint, weil wir alle sagen, hey, wir sind für Schwarz-Rot-Gold oder unsere Gastarbeiter für Italien, für die Türkei, für wen auch immer, Griechenland, bei dem wir den Gyros holen. So, und das ist doch das Schöne, dass wir da endlich wieder was haben, was uns eint. Und das fehlt Menschen ja total. Ich finde, Corona hat es ja gezeigt, wir können es ja alle nicht mehr ertragen, diese Diskussionen in der Familie. Da geht so ein Graben durch die eigene Familie und bei vielen anderen Themen auch. Und ich glaube, das ist so eine Sehnsucht von Menschen, mal zusammen sitzen und zusammen weinen, zusammen lachen. Du wirst es nicht glauben, aber ich habe in meinem Leben so oft im Stadion erlebt, wie erwachsene Männer neben mir oder auch Frauen geweint haben vor Glück wegen so einem doofen Fußballspiel. Man kann das ja kaum fassen. So, aber das ist schon etwas, was eben nur der Fußball schafft oder vielleicht auch Musik. Also ich liebe auch Konzerte, war bei Peter Maffay vor ein paar Monaten mit meiner Frau und da hast du ein ähnliches Gefühl. Da sitzen 20.000 in der Halle und man hat das Gefühl, das Leben ist gerade für einen kurzen Moment mal wieder in Ordnung und alle sind sehr berührt, ne?
Ja, du hast ja gerade schon gesagt, du kennst persönlich sehr, sehr viele Spieler von der WM jetzt auch und Trainer auch. Wie gehen die mit der Situation um? Wie gehen die eventuell auch, ich vermute, die kriegen teilweise vielleicht auch Anfeindungen. Man liest ja Schlagzeilen, die Deutschen haben kein Rückgrat, jetzt Nehmen Sie diese, heute war ja die Diskussion mit dieser Kapitänsbinde, ob wir die anziehen sollen oder nicht. Jetzt wird sie nicht angezogen. Das heißt, die haben keinen Rückgrat mehr, die können gerade wieder zurückfahren. Wie gehen die mit diesem unglaublichen Druck um?
Ich glaube schon, dass viele Fußballer froh sind, wenn es vorbei ist. Dass sie sagen, okay, komm, das ist so dermaßen ohne Emotionen alles bisher. Ziehen wir es halt irgendwie durch. Hoffen wir, dass die FIFA lernt daraus und das nie wieder vergibt. Also, dass in 4 Jahren die WM nicht in Nordkorea stattfindet. Kleiner Scherz am Rande. Und auch genervt sind davon die Fußballer, weil viele träumen ja davon. Ein Leben lang, jetzt guck mal, Niklas Füllkrug vom SV Werder Bremen, der schafft es zum ersten Mal überraschend in so eine WM. Und dann wird es einem da so madig gemacht. Das ist ja echt tragisch für viele Jungs, die oder Kimmich, der da noch nie was Großes gewonnen hat, Joshua Kimmich, und jeder würde ihm gönnen, dass er Weltmeister wird. Und aber plötzlich guckt keiner zu, ne? Das muss man ja auch verstehen, dass es für die Jungs echt schwierig ist. Aber ich hoffe, dass sie das Beste draus machen, dass sie auch dann in der Zeit das ein bisschen trennen und sich konzentrieren auf ihren Job, weil es sind ja Berufsfußballer.
Wie würdest du jetzt vielleicht auch als Mentalitätscoach, hättest du da irgendwelche Tipps oder so an die Spieler, was sie machen können, dass sie da den Kopf noch besser freikriegen, wenn sie das Ganze von zu Hause so mitbekommen, dass viele komplett gegen dieses Ding sind von WM, dass sie da überhaupt spielen?
Ja, also 2 kleine Tipps. Der eine ist, lest den ganzen Quatsch nicht, aber das sage ich sowieso Fußballern. Guck mal, dass du nicht auf TikTok und Instagram dein Leben verdattelst und immer nur liest, was andere irgendwie, sondern mach dein eigenes Leben. Guck nicht, lass dich nicht ablenken von so viel Quatsch, was geschrieben wird jeden Tag. Und das Zweite, erinnere dich einfach dran, dass das dein großer Kindheitstraum war, einmal in deinem Leben bei der WM zu spielen. Und dann bist du schon motiviert genug. Da brauchst du eigentlich gar keinen Tipp von mir. Das schaffen die Jungs auch schon ganz alleine.
Wir haben vorher schon mit jemand gesprochen über die WM und generell auch Fußball vielleicht. Das ist auch so ein generelles Thema. Kommerzialisierung. Wie siehst denn du das ganze Ding? Die FIFA will ja auch da viel Geld rausholen. Kann man dagegen was machen? Es gibt ja viele Faninitiativen, die dagegen was machen wollen. Kneipen, die sagen, wir schauen das nicht an. Siehst du da irgendwie Licht am Ende des Tunnels oder glaubst du, es ist fast unmöglich, da was auszurichten?
Nee, es ist nicht unmöglich. Also jeder Protest ist ja genial. Also ich habe oft darunter gelitten, dass wir in Deutschland so oft so eine gleichgültige Gesellschaft waren. Und dann durch Greta Thunberg zum Beispiel, Fridays for Future, hat sich das so ein bisschen gewandelt. Das gab ja irgendwie gefühlt Jahrzehnte, wo gar keiner mehr auf die Straße gegangen ist. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, aber alles war so gleichgültig. Und inzwischen sind wir eine engagierte Gesellschaft geworden und jedes Engagement, jeder Protest ist wirklich Gold wert, einfach um Dinge zu verändern. Und wenn am Ende in Katar wirklich einige 100.000 Menschen und Bauarbeiter ein anderes Leben haben, dann hat es sich doch schon gelohnt, dass man all diese Proteste und Sanktionen gemacht hat. Und dasselbe gilt für Russland und für all diese Krisenherde oder der Iran. Ich bin ja selbst Perser und habe ja heute das Spiel gesehen, wie die Nationalmannschaft bei der Hymne nicht mitgesungen hat. Und es sind Zeichen, die gesetzt werden. Und der Fußball war nie politisch, aber spätestens seit ein paar Jahren ist das geworden. Und ich finde es eigentlich auch gut, weil er dadurch etwas bewegen kann. Und schauen wir mal, was in den nächsten Jahren für Verbesserungen eintreten, die dann der Fußball eben ein Stück weit auch ausgelöst hat. Von daher hätte ich mir auch gewünscht, dass Manuel Neuer diese One Love Binde trägt, ob gelbe Karte hin oder her. Das hätte ich mir einfach gewünscht, dass auch die anderen Länder, England, Holland, wie sie alle heißen, mitmachen. Aber leider sind sie da eingeknickt und haben Angst vor einer lächerlichen gelben Karte. Das hat mich sehr, sehr verwundert.
David, glaubst du, du hast gerade schon angesprochen, es passieren ja politische Zeichen. Es gab ja auch immer in deinen Fußballbibeln und so Bildern von Profis, die ihr T-Shirt hochgehalten haben, ja, mit irgendwie Jesus ist König oder sowas. Weißt du da vielleicht auch?
Wie bitte? Ja, damals ging das noch.
Ja, aber glaubst du, dass das, oder hast du da vielleicht sogar interne Informationen, dass der ein oder andere Spieler da auch eine religiöse Botschaft nochmal reinbringen wird?
Ich habe leider keine Insider-Informationen. Wenn ich sie hätte, würde ich sie aber auch nicht verraten. Zum Zweiten wünsche ich es mir. Ich sage dir ganz ehrlich, heute Nachmittag, wie gesagt, ich bin Iraner, also 100% Iraner. Meine Eltern kommen beide aus Teheran. Ich habe geweint, als die Nationalhymne lief, weil ich die Gesichter gesehen habe. Ich musste wirklich weinen. Und ich habe zu meiner Frau gesagt, ich finde, das wäre das überragendste, genialste Zeichen, wenn der Schiedsrichter das Spiel anpfeift, also England gegen Iran, und die Iraner nach einer Minute einfach das Feld verlassen. und sagen, vielleicht irgendwo ein Banner hin auf den Boden legen und sagen, wenn unsere Familien gerade im Iran getötet werden, wegen nichts, weil sie protestieren für Rechte, dann können wir nicht Fußball spielen. Ich glaube, das wäre das genialste Zeichen gewesen, weil das hätte in jeder Ecke dieser Welt jeder mitgekriegt. Und ich glaube, das iranische Regime wäre wahrscheinlich mit schlotternden Knien ins Bett gegangen heute Nacht und hätten gedacht, oh weia, ich glaube, hier wird irgendwas passieren demnächst. Aber dieses Zeichen wurde da auch leider verpasst. Ich kann aber auch verstehen, dass sie da Angst haben vor den Folgen. Aber du musst heute wirklich Zeichen setzen. Und ich erinnere mich, Deutsche Einheit, damals haben auch Menschen wirklich ihr Leben opfern müssen in der DDR und haben eben das in Kauf genommen, dass sie im Knast landen. Sonst hätte es die Einheit nie gegeben, wenn Menschen nicht auch sich selbst und ihre Ängste ein Stück weit opfern. Du brauchst immer irgendwie ein Stück weit Märtyrer und mutige Menschen, um was zu verändern.
Also vielleicht auch ganz mal kurz für jeden, der das Spiel nicht angeschaut hat. Während der Nationalhymne haben die iranischen Männer, ich glaube bis auf den Co-Trainer, haben alle nicht mitgesungen bei der Hymne, was wahrscheinlich schon Konsequenzen nach sich ziehen
kann
wird.
Sein,
man weiß es noch nicht genau, aber vermutlich.
Der Sender hat abgeschaltet, habe ich gelesen.
Habe ich auch gelesen, genau, dass der Staatsfernseher im Iran dann abgeschalten hat in dieser Zeit. Genau, ja, also das, ja, ist genau, also ist schon die erste politische Botschaft da. Mal schauen, ob vielleicht auch eine christliche Botschaft noch kommt. Abschlussfrage, David. Was glaubst denn du so? Jetzt, die letzten Jahre waren ja nicht ganz so erfolgreich, die deutsche Nationalmannschaft. Wie siehst du es dieses Jahr? Hast du da gute Hoffnung oder was glaubst du? Wie weit kommen wir diesmal?
Ich habe immer Hoffnung, weil ich das schon liebe, dass wir da echt jedes Mal tolle Spieler zusammenkriegen. Wenn du siehst, unsere Manpower, das ist schon eine Weltauswahl, die wir da haben. Am Ende wird sich halt zeigen, ob wir auch eine Mannschaft sind. Ich erinnere mich leider an Russland, wo wir Letzter wurden in der Gruppe. Hinter Südkorea, hallo, und Schweden. Ja. Ich hoffe, wir haben gelernt daraus und dass es eben nicht 11 oder 15 geniale Einzelspieler sind, sondern eben eine Mannschaft, so ein verschworener Haufen. Und wenn die das hinkriegen, dann traue ich dir noch zu, dass sie ins Endspiel kommen. Am liebsten gegen Dänemark, weil ich seit ich ein Kind bin irgendwie Dänemark-Fan bin. Das ist als kleiner David gegen Goliath, fand ich immer die kleinen Dänen so cool. Und Deutschland-Dänemark ist mein Endspieltipp.
Ja, das ist natürlich cool. Also du hast auf jeden Fall Hoffnung. Du hast ja gerade auch einige Projekte am Laufen, ne? Wir haben erst neulich im Abend der Jugend das Mutmach-Projekt vorgestellt. Willst du vielleicht dazu noch kurz was sagen?
Ach, das wusste ich nicht. Cool. Wie man Riesen bekämpft.
Ja.
Ja, das danke, dass du mich noch fragst. Wir haben ein Buch geschrieben, das heißt, wie man Riesen bekämpft, mit Samuel Koch und Thilo Kehrer, Heiko Herrlich, vielen Prominenten und die eben eine Mutmach-Geschichte erzählen. Also eine wahre Geschichte, 35 Stück. Und mit dem Buch gehe ich regelmäßig in Kinder- und Jugendpsychiatrien, wo wirklich sehr, sehr viele verzweifelte Jugendliche sind, die mit Corona, mit all diesen Krisen nicht mehr klarkommen und riesengroße psychische Probleme haben, bis hin zu Suizidgedanken und so weiter. Mag gar nicht so viel da ausführlich reden, aber diese verzweifelten Kids besuchen wir mit Fußballern, verschenken an die dieses Buch, um ihnen Mut zu machen. Und dasselbe machen wir auch in Kinderkrebsstationen in ganz Deutschland. Und wer uns da unterstützen mag, einfach www.wiemanriesenbekämpft.de. Da gibt es viele, viele schöne Bilder und Geschichten von unserer Tour. Und da kann man uns super unterstützen, weil der Buchpreis ist explodiert. Holz ist teuer, Bücher zu drucken ist teuer, Reisen ist teuer. Und jeder, der uns unterstützt, kann helfen, dass wir da diese Tour, dass wir möglichst viele junge Leute besuchen und denen Mut machen in einer Gesellschaft, die nicht viel Mut macht heute, sondern einfach ganz, ganz viel Angst macht leider jeden Tag. Man muss ja nur mal die Nachrichten anmachen.
Genau, ja, wir haben von Matthias Ginter die Geschichte hier euch präsentiert und gespielt. Also die kann man auch in der Mediathek nochmal nachhören. David, danke.
Und auch Spotify übrigens. 5,5 Stunden kostenlos bei Spotify. Ja.
Ah, cool. Super. Also da wahrscheinlich dann alle Geschichten auch zu machen.
Ja, alle Geschichten. Gelesen von den Autoren sogar.
Ja, perfekt. Ja, cool. Hey, David, danke für alles, was du tust, wo du dich einsetzt für Menschen, die es nicht so gut geht, aber auch, wie du Fußball und Glaube da zusammenbringst und Leuten damit auch Mut und Hoffnung schenkst und dir natürlich dann weiterhin eine ganz gute WM und vielleicht klappt es ja und Deutschland spielt am Schluss gegen Dänemark. Wäre doch lustig.
Vielen Dank für das tolle Interview und
gerne,
ich Gott das Segen.
Genau, bald. Hey, mach's gut. Danke dir.
Tschüss.
Tschüss.